Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Gottesdienstreihe über den Römerbrief. Ich möchte, wie immer, ein paar Vorbemerkungen machen. Vorbemerkungen heißt, ganz kurz und knapp, die beiden vorigen Sonntage und das, um was es da ging, in den ersten Kapiteln des Römerbriefes, das noch einmal in Erinnerung zu rufen. Viele waren vielleicht jetzt immer dabei, manche bei dem einen oder dem anderen Gottesdienst. Wer gerne das nachhören möchte, über die Homepage unserer Kirchengemeinde kann man hinkommen. Auf dem Gottesdienstblatt ist es auch abgedruckt, der Link. Und da kann man die einzelnen Teile nachhören. Aber jetzt einfach, dass wir wieder auf Stand sind, sozusagen einen kurzen Überblick. Wie kann ich recht sein, gut sein, genügen vor mir selbst, vor anderen und vor allem vor Gott? Das ist die Frage, um die es geht. Die Frage, die auch Martin Luther umgetrieben hat. Das, was sein Wunsch und Sehnen war, es ist die Frage nach dem Heil. Wie kann man umfassend ganz sein, recht sein und vor allem eben vor dem lebendigen Gott? Und Paulus im Römerbrief, der versucht hier Antwort zu geben, das deutlich zu machen, was wir als Christen glauben und was er ausdrücklich bezeichnet als gute Nachricht, als das Evangelium, dies Botschaft, die selig macht. Und im Römerbrief gibt er die Antwort als eine erste Antwort. Na, das war's. Als eine erste Antwort aus dem Wort Gottes: Heil durch gute Taten. Er erinnert daran, gerade an die jüdischen Leser und Hörer. Er erinnert daran, wie Gott seine gute Gebote gegeben hat, die 10 Gebote, und eingeladen hat dazu, sich daran zu orientieren, damit Leben gelingt, damit Leben heil ist und dass es einmal ankommt beim lebendigen Gott. Und man könnte sagen, das ist der erste Zugang zum Heil, der Gehorsam gegenüber Gottes guten Geboten. Und als Micha dieses bekannte Wort, ich erinnere nur kurz daran, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dann aber auch, und es zieht sich daher, wir werden sehen, auch immer wieder durch den Römerbrief, eine erste Frustration. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Das Bild, das hier dabei ist von Sisyphos aus der griechischen Mythologie, der Mensch, der versucht, einen großen Stein auf den Berg zu wälzen und dazu verdammt ist. Immer kurz vorm Ziel rollt ihm der Stein wieder nach unten. Er muss von vorne anfangen. Und ähnlich diese Frustrationserfahrung, die Paulus beschreibt, wir schaffen es nicht. Wir sind nicht in der Lage, wir sind geradezu verdammt daran zu scheitern. Und so hat es Martin Luther erlebt und darüber dieser schreckliche Gedanke eigentlich, der in ihm gewachsen ist, er beginnt Gott zu hassen. Du verlangst etwas, was ich nicht leisten kann. Ich schaffe die Gerechtigkeit nicht, mit der ich vor Gott bestehen kann. Und Paulus formuliert es dann so, an diesem Ende des ersten Abschnitts aus dem Römerbrief, Römer 3, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Das war der erste Teil. Und dann am letzten Sonntag der zweite Teil. Das, was sozusagen diese befreiende Entdeckung war, die der Paulus gemacht hat und die auch Martin Luther gemacht hat. Heil geht ganz anders. Heil ist nicht etwas, was ich bringen muss, leisten muss, sondern dieses Heilsein, Gutsein, Gerechtsein vor Gott ist etwas, was er mir schenkt. Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Wer dabei war, erinnert sich noch, die Lesung des Evangeliums war dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und in diesem Gleichnis hat Jesus sozusagen auf erzählerische Weise diese Botschaft nahegebracht. Das, um was es geht, was Gnade ist, was uns recht sein lässt vor Gott. Gott gibt uns nicht das, was wir verdient haben, sondern er gibt uns das, was wir brauchen. Tagelöhner in diesem Gleichnis werden eingestellt vom Weinbergbesitzer. Morgens in aller Früh, über den Tag verteilt immer wieder und sogar eine Stunde vor Feierabend die Letzten noch engagiert mitzuarbeiten im Weinberg und wenn es nur eine Stunde ist. Und am Ende bekommt jeder den vollen Tageslohn. Ein Silberdenar. So viel, wie eine Familie braucht, um einen Tag zu überleben. Gott gibt uns nicht das, was wir verdient haben, das, was ich geleistet habe, sondern Gott schenkt das, was wir brauchen. Das ist Gnade, nicht Verdienst. Das, was uns vor Gott bestehen lässt, ist nicht, wie ich lebe, wie was ich bringe, was ich darstelle, ob ich perfekt bin und anerkannt oder wie auch immer. Es ist die Liebe Gottes, die mir das schenkt, was mich bestehen lässt, ohne Verdienst. Römer 3, 24. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. In Jesus Christus schenkt uns Gott unser Heil, unsere Gerechtigkeit, das, was uns wertvoll macht vor mir selber, vor Menschen und vor Gott. An anderer Stelle im 2. Korintherbrief, da sagt Paulus, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Meine Sünde, mein Scheitern müssen auf Jesus und seine Gerechtigkeit, sein Heil für mich, weil er uns liebt, weil er uns liebt, jeden Einzelnen. Was für eine Botschaft. Das ist Evangelium. Das ist das, was Martin Luther innerlich verändert hat, zu einem neuen Menschen gemacht hat. Aber, und so haben wir geendet am letzten Sonntag, jetzt kommt sozusagen die zweite Frustration. Warum sich da noch anstrengen? Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gesprochen, dann könnte ich ja sagen, ja, morgen gehe ich auch erst um 5 Uhr auf den Marktplatz, schaffe dann noch einmal ein Stündchen und kassiere dann den vollen Tageslohn ab. Also Paulus, das kann es doch nicht sein. Da geht ja sozusagen alles den Bach runter. Wenn jeder nur noch am Absahnen ist und der liebe Gott, der drückt alle Augen zu, egal was du lebst, egal was du machst, das kann es doch nicht sein. Und die Logik könnte ja dann sein, ja, je größer die Sünde, umso größer die Gnade. Ein wahres Wort, natürlich. Aber sollen wir dann sündigen, erst recht sündigen, damit dann die Gnade umso mächtiger ist? Das kann es doch jetzt auch nicht sein, oder? Und damit kommen wir jetzt sozusagen zum dritten Teil des Römerbriefes. Und ein erstes, was ich hier weitergeben möchte, ist einfach, das sich zu vergegenwärtigen, die verwandelnde Kraft der Liebe. Die verwandelnde Kraft der Liebe. Und liebe Freunde, das ist ein Stück weit eine Kernaussage, ein Kerngedanke der Heiligen Schrift. Die Liebe hat mehr Macht als das Gesetz. Die Liebe hat mehr Macht als das Gesetz. Damit Menschen sich verändern, damit Menschen anders werden, das gelingt viel mehr durch Liebe, als dass ich jemand unter Druck setze. Das Gesetz, das setzt auf Zwang. Die Liebe verändert von innen heraus. Ich habe, ist noch nicht so lange her, eine Dokumentation gesehen über die Ereignisse vom 11.09. in New York, wo zwei Passagierflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers gesteuert wurden von Terroristen. Und was da innen abging. Und diese Dokumentation hat zwei Menschen vorgestellt, die sich da getroffen haben. Die haben sich vorher nie gekannt. Ganz unterschiedliche Herkunft, aber beide haben an einem dieser Türme gearbeitet. Und waren auf der Flucht, nachdem das Flugzeug eingeschlagen war. Und der eine kam vorbei an einem Bereich einer Türe, blockiert, und merkt, dahinter ist jemand und kommt nicht raus. Und in dieser Situation hat er sich eingesetzt unter Einsatz seines Lebens, unter Lebensgefahr, diesen anderen Menschen zu retten. Und diese beiden, die sie vorher nie gekannt haben, die sind da aufgetreten in dieser Dokumentation. Und das war so eindrücklich, wie einer gesagt hat, wir zwei, wir sind jetzt in einer unauslöschlichen Beziehung zueinander. Die kann man nie mehr rückgängig machen. Wir gehören zusammen. So unterschiedlich wir waren, aber durch dieses Ereignis, durch diese Hingabe, aufopfernder Mut des einen ist der andere gerettet. Und das begründet eine Beziehung, die kann man nicht einfach wieder aufheben. Und wir haben vorhin im Evangelium gehört von Zachäus, diesem Obergauner, Kollaborateur mit den Feinden, nicht nur des jüdischen Volkes, sondern ja auch des jüdischen Glaubens. Und wie viele Menschen hat er um ihre Existenz gebracht? Durch überhöhte Steuerabgaben, Zollabgaben, die er eingefordert hat. Und er war ausgestoßen. Und Jesus wendet sich ihm zu, lädt sich bei ihm ein, zeigt ihm seine Liebe. Nicht, dass er sagt, Zachäus, ist nicht so schlimm, was du machst. Aber Jesus spürt, der Mann ist nicht heil. Der ist nicht zufrieden, dem macht es zu schaffen. Und er schenkt ihm diesen ersten Schritt auf ihn zu. Und das verwandelt ihn. Das verwandelt ihn. Was jahrelange Missachtung und immer wieder der erhobene Zeigefinger und Hinweis auf Gottes Gebot, das er übertritt, was das nie geschafft hat, diese liebevolle Hingabe von Jesus verändert diesen Menschen. Und er zahlt zurück. Er versucht, es wieder gut zu machen. Nicht in dem Sinne, ja, ist nicht so schlimm, jetzt ist gut und vorbei, schwamm drüber, sondern es verändert auch seinen Umgang mit den anderen Menschen. Er wird ein wirklich innerlich erneuerter Mensch. Und was dieses für uns als Christen bedeutet, macht Paulus nun im 6. Kapitel des Römerbriefs an der Taufe deutlich. Taufe meint hineingenommen sein in das Geschick von Jesus. Paulus macht deutlich, Christen, ihr seid getauft. Was ist da passiert? Das ist ja nicht nur etwas, was die Eltern, Paten und Großeltern beschließen, das Kindle wird getauft. Das ist auch mehr, als dass jemand mit vollem Bewusstsein hinsteht und ich bekenne mich zu Jesus Christus. Taufe im Innersten, im eigentlichen Sinne ist das, was Gott an einem Menschen tut. Dieses Handeln Gottes, auf das die Taufe hinweist, diese Liebe und Hingabe Gottes in Jesus Christus, die begründet eine tiefe existenzielle Verbindung mit Jesus. Die nimmt mich hinein in sein Leben, Sterben und Auferstehen. Ich erinnere nochmal an die zwei Männer in diesem einstürzenden Turm des World Trade Centers. Noch viel mehr bei Jesus. Da, wo Taufe zu ihrem Ziel kommt, zum Eigentlichen kommt, da ist genau dies gemeint. Mein Leben darf mit hineingenommen sein in das Schicksal, in das Leben von Jesus Christus. Da ist etwas begründet, eine tiefe existenzielle Verbindung mit dem lebendigen Gott. Verstehen wir, was Gnade meint? Nicht bloß so eine abstrakte Sache. Irgendjemand, ein Richter, der begnadigt mich, aber ich habe deswegen kein anderes Verhältnis zu dem Menschen. So eine juristische Sache nur. Abstrakt. Sondern Gnade verbindet mich in meinem Tiefsten mit Jesus Christus. Mit seinem Leben, auch mit seinem Sterben. Mein altes Leben, mein sündiges Leben, Tod, hineingegeben in das Sterben von Jesus. Und meine ganze Existenz auch hineingegeben in seine Auferstehung. Das ist die Perspektive meines Lebens, ewiges Leben, einmal ankommen bei Gott. Das ist gemeint, das meint Christsein. Und noch einmal, Paulus macht es klar, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Also, nicht erst recht sündigen, damit die Gnade umso größer ist, sondern Menschen, die so verbunden sind mit Jesus Christus, die sind der Sünde tot. Nie mehr sündigen. Nie mehr sündigen. Was tot ist, ist tot, oder? Nächstes Kapitel. Die Spannung bleibt. Eine Spannung bleibt. Das merken wir mit diesen Aussagen. Da gibt es einen Widerstreit. Meine Wirklichkeit auch als Christenmensch, sündlos bin ich doch nicht. Nie Fehler machen mehr. Das kann es doch nicht sein. Es ist eine Spannung, die im 7. Kapitel des Römerbriefes von Paulus noch mal ein bisschen entfaltet wird, in der wir alle drinstecken. Und die Luther, auf dieses lateinische Diktum da gebracht hat, simul justus et peccator. Wir sind gleichzeitig Gerechtfertigte und Sünder. Eine eigenartige Spannung. Paulus im Philipper 3, Vers 12 sagt einmal, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich durch Christus Jesus ergriffen bin. Und an der Stelle, da muss man rumkauen, gebe ich ehrlich zu, und da kaue ich im Grunde bis heute immer noch dran herum. Es gibt offenbar so etwas wie eine neue, andere geistliche Gesetzmäßigkeit an dieser Stelle. Und die geht so, wie es Paulus mal im Kolosser 3 geschrieben hat, ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, richtig, hineingenommen in den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Und euer neues Leben ist jetzt Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und dann kommt, das ist eigentlich logisch nicht nachvollziehbar, wenn ihr gestorben seid, dann muss man ja, dann ist da nichts mehr. Aber dann heißt, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Also, ihr seid tot, aber trotzdem diese Herausforderung immer noch da. Tötet was auf Erden ist, was dieser alten, dieser sündigen Welt, was dazu noch gehört. Die Vollendung, das Ziel, das steht noch aus. In dieser Spannung leben wir als Christen, Römer 8, 24. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Grundlage ist gelegt, aber die Vollendung steht noch aus. Etwas Wichtiges noch zum Schluss. Alles, all diese Herausforderungen, das ist der Zuspruch des Wortes Gottes, ist etwas, was Gott an uns tun möchte, was er an uns tut. Gott allein in dem, wie er an uns handelt, als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Wer schafft das alles? Dieses Leben in der existenziellen Verbindung mit Jesus Christus. Dieses Leben auch und das Bestehen und der tägliche Kampf in dieser Spannung zwischen dem schon vollendet und noch nicht. Gott tut es. Es soll und darf nicht wieder eine neue Last sein, die auf uns liegt. Mach mal, beiß mal die Zähne zusammen, reiß dich am Riemen. Sondern Gott tut es durch seine Liebe. Seine ewige Liebe, mit der er als der Vater, der Schöpfer uns geschaffen hat und jeden Einzelnen von uns meint. Jeder, schon von der Schöpfung her, von Gott geliebt. Von Gott gewollt, von Gott erwählt zur Beziehung mit ihm. Er tut es durch seinen Sohn Jesus Christus, durch seine Hingabe bis zum Äußersten. Erneuerung geschieht aus dieser engen existenziellen Verbindung mit Jesus. Und in ihm, schreibt Paulus, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Da kommt eine Kraft hinein in unser Leben, die Veränderung schafft und möglich macht. Und die Gewissheit, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darauf kommt alles an. Darauf gründet unsere Hoffnung und unser Heil. Und der Motor für das Ganze, Das ist der Heilige Geist. Dass er in meinem Leben Macht hat. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und deshalb, darauf können wir uns gewiss verlassen, egal was passiert. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Egal was geschieht in meinem Leben. Dafür steht der lebendige, der dreieinige Gott. Mein Leben kommt ans Ziel und nichts kann das verhindern. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Leute, das alles, das geht über unsere Lebenszeit hinaus. Das ist sozusagen vor aller Zeit schon festgelegt. Nach seinem Ratschluss berufen. Jeder von uns, das gilt. Schon vor aller Zeit, schreibt Paulus in Römer 8, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Meine Güte, das über meinem Leben, der ewige Gott hat schon vor Ewigkeiten beschlossen, du kommst ans Ziel des Heils. Was für eine Liebe. Was für ein hoher, was für ein höchster Adel für uns Menschen. Schon vor aller Zeit, immer und ewig. Das ist Gottes Liebe. Darauf baut mein Leben, meine Hoffnung, mein Heil. Sie ahnen es schon. Die dritte Frustration. Warum tut Gott das nicht an alle? Was ist mit denen, die nicht glauben? Und ich bin überzeugt, jeder von uns hat jetzt hier seine notvollen Beispiele. Vielleicht jahrelang, jahrzehntelanges Gebet für mein Kind, längst erwachsen worden, aber für mein Kind, das am Glauben, am Heil, an Gott, an Jesus Christus vorbeilebt. Spielt keine Rolle. Gott, warum? Geht auch andersrum, das Gebet für die Eltern, die irgendwo am Rand, an der Schwelle der Ewigkeit stehen und null Beziehung, null zu Jesus, zu Gott. Oder der Ehepartner gar. Warum, Gott? Solch hohe Worte jetzt zum Schluss. Warum bei Ihnen nicht? Was für ein tiefer innerer Schmerz. Und Paulus hat auch einen. Und den sagt er jetzt. Ich lese es vor, weil das wird uns am nächsten Sonntag dann auch intensiver weiter beschäftigen. In Römer 9, da sagt Paulus, und jetzt wird er auf einmal sehr persönlich. Was ich euch jetzt sage, das sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich ständig in innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus. Der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Und sie glauben nicht, die allermeisten nicht, an Christus als ihren Messias und Herrn. Spüren wir diesen Wahnsinnsschmerz in Paulus? Und wie gesagt, vielleicht ist es ja auch unser Schmerz in anderer Weise auch. Von Gott vorherbestimmt zum Unglauben. Wir merken, Paulus ist immer noch nicht fertig mit seinem Brief. Wir sind noch nicht fertig. Nächsten Sonntag geht's weiter. Ich lade ganz herzlich dazu ein.